So, jetzt mal wieder soweit. Gut, wir gucken uns nicht die Standard.io Library an. Und wir haben jetzt also ganz normale I.O. über Standard-In und Standard-Out gesehen, Datei-I.O. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein kleines Beispiel zeigen für Datei-I.O. und zwar ein interaktives Copy-Programm. Das ist eine Funktion main, die liest den Namen einer Datei ein, oder genau gesagt zweier Dateien, wo Sie herkopieren wollen und wo Sie hinkopieren wollen, und dann macht es die Kopie. Das heißt, was macht main? Main ist einfach eine große I.O.-Aktion. Jetzt wird erstmal read open file ausgeführt. Das ist eine Hilfsfunktion, die wir gleich sehen. Die kriegt einen Text. Da wird erstmal gesagt copy from, und dann im read mode wird die Datei aufgemacht und dann kriege ich einen Handle zurück. Das heißt, ich habe dann zurückgekriegt von dieser Hilfsfunktion einen Handle auf eine bestimmte Datei, die der Benutzer angegeben hat. Die wird dann im Read-Modus geöffnet. Dann wird nochmal vom Benutzer eine Datei angefragt, nämlich die, wo es hinkopiert werden soll. Die soll im Write-Mode aufgemacht worden. Dann kriege ich auch wieder einen Handle zurück. Also From-Handle und To-Handle, From-H und To-H sind beides Handles. Und dann lese ich einfach in einem Schwung den Contents. Jetzt mache ich Get-Contents From-Handle. Dann weise ich das der Variablen Contents zu. Dann mache ich einen Put-String auf den To-Handle, das heißt, in der Zeile darüber hatte ich den From-Handle benutzt, hier benutze ich den To-Handle, schreibe den gesamten Inhalt wieder raus und dann mache ich die Datei From zu und die Datei To zu und das war's. Und da brauchen wir noch diese Hilfsfunktion read-open-file, die nimmt eben einen String, das ist einfach nur eine Ausgabe an den Benutzer, ein Modus, in dem die Datei geöffnet werden soll, und ist eine I.O.-Aktion, die den Handle zurückgibt. Das heißt, das erste Argument ist der Prompt, das zweite ist der Mode. Dann schreiben wir erstmal auf Standard.io den Prompt raus, lesen den Namen der Datei ein, öffnen die Datei in dem gegebenen Mode, den ich als Parameter hier oben mitgegeben hatte. Da kommt ein Handle zurück, den Handle bewahre ich mir unter dem Namen Handle auf und dann mache ich einfach Return Handle. Das heißt, das ist einfach nur, um die Interaktion mit dem Benutzer zu organisieren hier unten, und hier oben da Contents mit Get Contents und Put String Contents in die Datei schreiben. Das ist die tatsächliche Kopieraktion. Wenn Sie solche, ja.
Was passiert denn, wenn das Quicksystem nö sagt? Also wenn zum Beispiel ein nicht existiert oder man nicht in den Modus aufmachen kann?
Ja, dann sehen Sie etwas Unschönes, und zwar etwas, worauf ich hier nicht richtig hingewiesen habe, was in Klammern steht, nämlich Including Exception Handling für I.O. Actions. Dummerweise sind die I.O.-Actions schon relativ alt, und das Exception-Handling war so ein etwas ad hoc Konzept, was man für diese I.O.-Actions mit dazu gebaut hat. Das muss man dann sich tatsächlich durchlesen, da in der, wenn man die Standard Library aufmacht, dann steht da eben auch eine Erklärung dieses Exception-Handlings mit dabei. Ich möchte das hier in der Vorlesung nicht auswalzen, weil es eigentlich so ein bisschen unschönes Konzept in Haskell ist. Man würde das heute viel schöner machen mit einer Exception-Monade, und das ist damals etwas ad hoc gemacht worden, und deswegen würde ich das hier nicht erklären. Also es gibt Exceptions, man kann die auch abfangen, aber ist nicht Inhalt der Vorlesung hier. Beantwortet das die Frage? Gut. Weitere Fragen? Dann ein paar Worte zum Ausführen von Kompilieren und Ausführen von Haskell-Dateien. Ich kann, wenn ich eine Datei habe, xyz.haskell, dann kann ich, und die enthält eine Funktion, die sich main nennt, dann kann ich die wie folgt ausführen. Ich kann einfach machen run Haskell xyz, und dann wird das Programm kompiliert und dann wird die Main-Funktion ausgeführt. Oder ich kann erst GHC aufrufen, nicht GHCI, sondern einfach GHC, der Glasgow-Hassel-Compiler, und wieder mit dem Namen XYZ, und der wird mir dann eine Datei erstellen, eine ausführbare Binärdatei XYZ, und wenn Sie die ausführen, dann wird eben die Main-Funktion in der Datei ausgeführt. Also, kurzes Beispiel. Wenn wir hier in... Ich kann jetzt hier run Haskell, dieses Inter... ist eigentlich egal, machen wir mal Hangman. Komisch. Da ist irgendwas mit der... Ich glaube, das war nicht geschrieben, sodass es auch in diesem... mit run Haskell gut funktioniert. Machen wir das run Haskell lieber mit diesem interaktiven Kopierprogramm. Ups. Ich glaube, ich weiß, was das Problem war. Ja, okay, das funktioniert. Das ist die eine Methode. Oder Sie können eben GHC aufrufen mit icp.haskell. Und dann, wenn ich mir das jetzt angucke, dann gibt es eben jetzt eine Binary-Datei icp, die ziemlich groß ist, die ausführbar ist. Das ist eben das Kompilat. Und dann können Sie auch tatsächlich ICP ausführen und dann kommt genau wieder die Ausgabe aus des Programms. Das will ich jetzt hier nicht wirklich ausführen, aber ich wollte es Ihnen nur zeigen. Und die Verwirrung mit dem hier diesem Lexical Error hier oben, das kam daher, dass wir bereits eine Datei ICP hatten. Das war das Kompilat, die ausführbare Datei, und deswegen hat das Run Haskell hier oben die falsche Datei gelesen, nicht icp.hs, sondern icp gelesen, und das hat ihm nicht gefallen, was es da gesehen hat. Ja, das also, wie Sie auch Standalone Executables bekommen aus Haskell-Programmen. So, jetzt hatten wir Datei-Einausgabe, jetzt wollen wir noch ein bisschen weitergehen und auch übers Netzwerk eine Ausgabe machen, und da brauchen wir noch ein weiteres Konzept. Erstens müssen Sie das Network importieren. Das ist also auch eine ganze Bibliothek in Haskell. Das heißt, das ist jetzt eigentlich auch das, was Sie jetzt bei I.O. gesehen haben, zumindest die weitergehenden Dinge, die haben nichts mit der Sprache Haskell zu tun, sondern das sind einfach Bibliotheken, die das I.O. beziehungsweise hier das Netzwerk I.O. definieren. Aber man sollte sie natürlich kennen, wenn man sowas machen will. Und das Wichtigste sind die Typen dabei. Und zwar gibt es da einen neuen Typ Socket. Zusätzlich zu Handles gibt es jetzt auch noch Sockets. Und ja, was ist ein Socket? Ist einfach der Endpunkt einer Kommunikation mit Programmen, die im Netzwerk laufen, also irgendwo im Internet. Das heißt, auch wieder Socket, genauso wie Handle, ist einfach ein undurchsichtiger Typ, ein abstrakter Typ, der implementierungsabhängig ist, den Sie aber benutzen müssen, um Ihr I.O. zu machen. Und Sockets sind immer mit Port-IDs assoziiert. Port-ID ist auch so ein halb abstrakter Typ. Das heißt, Port-ID ist ein Datentyp mit mehreren Alternativen, wobei uns aber nur eine Alternative interessiert, nämlich die hier mit der Port-Number. Das sieht hier jetzt etwas komisch aus, Port-Number. Das erste Port-Number ist ein Datentyp-Konstruktor, ist ein Konstruktor, so wie nil und cons. Und das zweite Port-Number, das ist wiederum ein Typ, und Typen sind groß, auch mit Großbuchstaben. Das heißt, hier sehen Sie schon, sowohl Konstruktoren als auch Typen sind mit Großbuchstaben geschrieben. Man muss aufpassen, dass die beiden Namensräume nicht durcheinander gehen. Bis jetzt war es immer ganz klar, ob irgendwas im Namensraum der Typen liegt oder irgendwas im Namensraum der Funktionen liegt. Und hier ist eben durch die Syntax klar, das erste muss eine Funktion sein, eine Konstruktorfunktion, das zweite muss ein Typ sein. Was sind jetzt Port Numbers? Port Numbers sind auch wieder versteckte Typen. Das heißt, wir wissen nicht genau, was Port Numbers sind, aber wir wissen, dass man Port Numbers durch Zahlen darstellen kann. Wir wissen nämlich, dass Port Number eine Instanz der Klasse Num ist. Damit dürfen wir alle Funktionen, die auf Num definiert sind, auch auf Port Numbers anwenden. Insbesondere dürfen wir einfach Zahlen benutzen, denn Zahlen sind auch in der Klasse Num. Sie können also einfach Literale hinschreiben wie 1, 2, 3 oder 900 und dann sind das automatisch Port Numbers. Das heißt insbesondere, wenn Sie schreiben Port Number 9000, dann ist es ein Wert vom Typ Port ID. Warum? Dieses erste Port Number hier ist jetzt gerade der Konstruktor, den wir auch hier oben gesehen haben, der Konstruktor Port Number von Port ID. Der nimmt also eine Port Number und wir wissen, eine Port Number ist irgendeine Zahl, also ist in der Klasse Zahl drin. Das heißt, wir können da irgendeine Zahl hinschreiben, zum Beispiel Port Number 9000 und dann ist das Ergebnis eben eine Port ID. Das ist etwas umständlich, aber eigentlich ist es dann, wenn Sie es hinschreiben, Port Number 9000 durchaus selbstsprechend. Und jetzt können wir von den Port Numbers auch eine Verbindung zu Sockets herstellen. Und das sind Funktionen, die ein Server braucht. Und da gibt es insbesondere die Listen-On-Funktion, die nimmt eine Port-ID und gibt Ihnen macht eine I/O-Aktion und gibt Ihnen eine Socket zurück. Das heißt, Sie kreieren damit eine Socket für den Port, den Sie der Funktion ListenOn mitgegeben haben. Also zum Beispiel, Sie könnten aufrufen ListenOn und dann, wie auf der vorherigen Folie, Port Number 9000. Und dann kriegen Sie eben da eine I/O-Aktion, die einen Socket generiert. Und dann gibt es noch einen zweiten Schritt, dann können Sie Accept machen auf dieser Socket, die Sie zurückgekriegt haben, von dem ListenOn. Und dann können Sie tatsächlich einen Handle bekommen. Und mit dem Handle können Sie dann I.O. machen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, mit PutCharacter, PutLine, PutString, was auch immer. Und was bedeutet dieses Accept jetzt genau? Accept nimmt einen Socket, Socket haben Sie durch ListenOn bekommen. Und dann gibt es zurück eine I/O-Aktion, oder das ist eine I/O-Aktion, die mehrere Dinge zurückgibt. Genau hier ein Triple und die Teile 2 und 3 des Triples interessieren uns nicht. Das sind irgendwelche Spezialitäten. Uns interessiert nur der Handle, der zurückkommt. Das heißt, mit dem Accept kriegen Sie einen Handle und mit dem Handle können Sie dann tatsächlich eine Ausgabe auf diese Socket bzw. eben aufs Netzwerk machen. Und wenn Sie am Ende sind in Ihrer einen Ausgabe, dann können Sie die Socket auch wieder zumachen, so wie Sie auch Handles und Dateien zumachen sollten. Und das ist eben also S-Close, also sehen es klein, S steht wieder dafür, dass es eine Funktion ist, die in einem Socket was macht. Dann gibt es was Spezielles für Leute, die immer noch Windows benutzen, weil in Windows immer alles etwas speziell ist. Da gibt es eine Funktion with Sockets do. Die sieht erstmal so aus, als ob sie gar nichts tut und für die vernünftigen Betriebssysteme tut sie auch nichts. Und das Standard-Use-Pattern sollte das folgende sein, dass Sie Ihre Funktionen, die mit Netzwerken was tun, einfach beginnen mit with sockets, do, dann Dollar, do und dann kommt das Eigentliche. Und wie gesagt, tut nichts unter Unix. Unter Windows macht es irgendwas, was Windows braucht und dann fühlt sich Windows besser und dann funktioniert alles. Und unter Unix können Sie das weglassen, wenn Sie Ihre Programme portabel machen wollen, dann schreiben Sie es noch mit dazu, aber es ist dann eben nicht absolut notwendig. Und wer sich fragt, was ist dieses Dollar? Das Dollar habe ich bis jetzt nie explizit erwähnt. Viele Leute haben es schon für den Wettbewerb entdeckt und benutzt, weil es weniger Tokens braucht in manchen Stellen. Und zwar ist das Dollar einfach ein Infix-Operator für Applikation. Das heißt, wenn Sie schreiben f Dollar x, dann ist es einfach definiert als f von x. Jetzt fragen Sie sich, wozu denn das? Dann kann man doch gleich f von x schreiben. Ja, kann man natürlich, aber die Prioritäten sind unterschiedlich. Infix-Operatoren haben eine schwächere Priorität, als wenn Sie die Funktion einfach prefix vor Ihr Argument schreiben. Und deswegen, wenn Sie sowas haben, wie zum Beispiel f von g von x, dann brauchen Sie da eine Klammer. Das können Sie aber auch anders schreiben, indem Sie schreiben f Dollar g von x und das ist ein Token weniger. Und manche Leute ziehen das vor. Und um diese Klammern also insbesondere an dieser Stelle zu vermeiden, weil wenn ich jetzt hier with sockets do dahinter den do-Block, der da kommt, der unter Umständen recht lang ist, wenn ich den in Klammern wenn ich da Klammern drumherum machen müsste, dann muss ich eine Klammer ganz ans Ende setzen und das ist eher so ein bisschen irritierend, dann wenn man das liest, dann kommt am Ende noch so diese Klammer, deswegen hat man das mit diesem Dollar, ist also die Konvention, das mit dem Dollar zu schreiben. Das ist wirklich eine reine Konvention, Sie können es auch mit Klammer auf Klammer zu um den do-Block herum machen. Das ist also nur so eine Seitenbemerkung und jetzt wollen wir uns mal ein Beispiel angucken für Netzwerkprogrammierung. Das ist immer an der falschen Stelle. Und zwar ein Ping-Pong-Programm, das ist also was ganz Simples. Das liest einfach nur von einem Socket was und gibt es dann wieder zurück. Und gibt also nichts selbst aus, sondern macht die ganze Kommunikation im Netzwerk. Und das erste ist, wir haben unsere Listen-On-Funktion. Sie erinnern sich, wie funktionierte die? Listen-On, die kriegt eine Port-ID und gibt eine Socket zurück. Und zwar will ich erstmal in dem Fall auf Port Number 9000 will ich eine Socket aufmachen. Und dann kommt noch das Accept, das kriegt dann ein Triple zurück und von dem Triple interessiert uns nur das erste, das war der Handle. Jetzt haben wir also ein Handle auf diese Socket und die Socket wiederum ist unsere Verbindung zum Port 9000. Und jetzt können wir auf diesen Handle unsere IO-Aktionen machen. Und das hat keine großen Auswirkungen, das ist nur ein bisschen zur Standardisierung, weil der Glasfaser Interact, das geht GHCI und der GHC verschiedene Line-Buffering-Modi verwenden und hier habe ich es einfach standardisiert, egal was Sie benutzen, welchen von den beiden Sie benutzen, Sie kriegen auf jeden Fall Line-Buffering und das ist alles, was wir hier wollen. Das ist wirklich nicht sehr interessant. Und dann kommt eben eine Schleife, die liest immer von dem Port was und gibt es dann wieder auf dem Port aus und am Ende machen wir die Socket wieder zu. Und was macht dieser Loop? Der kriegt eben das Handle, der Handle, der mit dieser Socket verbindet. Und dann kommen da ein paar IO-Aktionen. Ich lese erstmal eine Zeile aus dem Handle. Und dann gucke ich mir an, wie die ersten vier Buchstaben der Zeile aussehen. Wenn die ersten vier Buchstaben der Zeile quit sind, dann mache ich einfach auf demselben Handle gebe ich dann goodbye aus und mache den Handle zu. Und ansonsten gebe ich einfach auf dem Handle aus, was ich gerade eingelesen habe. Das heißt, ich mache hier beides mal put string line auf dem Handle H und einmal eben goodbye und einmal got und dann kommt das, was ich gerade gelesen habe, der Input, den ich eben hier vier Zeilen vorher gelesen habe. Und dann loope ich wieder. Das heißt, im einen Fall gehe ich wieder zurück zu Loop. Im anderen Fall bin ich fertig mit meinem Loop und mache den Handle zu. Und das wollen wir uns jetzt mal. Also erste Frage, ist soweit die Funktionalität klar, die hier implementiert wird und wie sie implementiert wird? Dann gucken wir uns das Ganze mal live an. Das können wir wieder zumachen hier. Machen wir noch ein bisschen größer. So. Das heißt, hier unten werde ich jetzt Run Haskell machen. Und zwar dieses Ping-Pong. Das ist nur der Server. Jetzt läuft da halt ein Server, der auf Port ID 9000 irgendwas machen will. Und jetzt mache ich eine zweites Fenster auf und hier mache ich jetzt Telnet localhost 9000. Jetzt verbinde ich mich also lokal mit dem Port 9000 und ja, jetzt darf ich was eingeben. Ich darf zum Beispiel eingeben, das hier. Und dann sagt mir der, gibt er auf denselben, hat mir der Server jetzt eben zurückgegeben, dass er genau das gelesen hat, was ich eingegeben habe. Ich kann also jetzt da dieses Ping-Pong so lange spielen, wie ich will. Und dann kann ich irgendwann quit sagen. Da muss es aber natürlich klein schreiben, weil das erst klein erwartet. Ne? Ah, und das geht nicht. Oder geht es? Schauen wir mal. Ja, nee, Gott, quit, das hat irgendwie nicht funktioniert. So, quit. Ja, goodbye. Das heißt, Sie hatten eben hier, das ist ein rein, Telnet ist eben ein allgemeiner Netzdienst, mit dem Sie mit irgendwelchen Sockets kommunizieren können. Das heißt, das hat nie, der Teil hier, dieses Telnet Localhost 9000, hat nichts mit Haskell zu tun. Das ist einfach ein allgemeines, in dem Fall Unix Utility, um sich mit einem Port zu verbinden. Und was ich aber dann hatte auf der anderen Seite, und das hat jetzt eben auch hier, der Server war dann zu Ende. Auf der anderen Seite hatte ich einen Server gestartet, der eben mit dem Port 9000 kommuniziert hat, indem er gelesen hat und das einfach wieder geechot hat. Achso, hier waren wir. Und das ist genau, was in dieser Loop passiert ist, dass ich immer wieder eine Zeile von dem Port 9000 gelesen habe und die Zeile dann wieder ausgegeben habe und irgendwann die mit Quit bzw. Goodbye dann beendet habe. Das war jetzt ein Server. Wie sieht es aus mit dem Client? Können wir auch schreiben. Das heißt, jetzt will ich irgendwas vom Netz lesen. Und da benutze ich den Typ Hostname. Das sind einfach wieder nur Strings, zum Beispiel Haskell.org oder sonst irgendwas, die üblichen Internet-Hostnames. Und dann gibt es eine Funktion ConnectTo. Die liefert mir auch wieder einen Handle, aber jetzt ist es nicht in der Datei, sondern und auch kein Port, nicht nur ein Port, sondern ist auch noch ein Hostname. Das heißt, ConnectTo nimmt einen Hostname von irgendwo auf dem Internet, eine Port-ID für den Host und gibt ihnen einen Handle zurück, sodass sie jetzt Dinge von dem ihrem Server irgendwo auf dem Internet lesen können unter der gegebenen Port-ID. Und gelesen wird jetzt ganz normal wieder mit dem Handle. Beispiel, eine Funktion wget, die liest irgendwas vom Internet. Ist auch wieder eine Funktion main, die nur I.O. macht, nichts rausgibt, also nichts an den Benutzer zurückgibt, sondern einfach alles über das die machen alles über eine Ausgabe, aber gibt am Ende keinen Wert zurück. Genau. With sockets do, jetzt was tun wir? Wir fragen erstmal ab, mit welchem Host möchtest du denn gerne kommunizieren? Dann lese ich das ein. Dann mache ich ein connect to. Das war die Funktion hier auf der vorherigen Folie. Das ist also die Standard-Bibliotheksfunktion, die jetzt mit dem Host sich in Verbindung setzt. Und dann nehme ich als Port-Number einfach die Standard-Port-Nummer 80. Das ist so eben eine Konvention im Internet, dass man standardmäßig über Port 80 sich mit den Servern verbindet. Und dann setze ich auch wieder das auf Line-Buffering. Und das Entscheidende ist, dann frage ich die Resource. Das heißt, ich frage jetzt den Benutzer ab, bitte gib mir ein, was möchtest du denn gerne lesen von diesem Server? Und das lese ich auch wieder ein. Und dann mache ich einfach ein PutStringLine H. Was ist der Handle H? Der Handle H kam da oben aus dem Connect raus. Das H ist das Ergebnis von diesem Connect. Das heißt, hier unten wird auf dem Handle H, das heißt, in Kommunikation mit dem Server, den ich dort oben angesprochen habe, wird jetzt dieses GET-Request im HTTP-Protokoll abgesetzt. Das ist also jetzt was Spezifisches, dazu müssen Sie Minimum über HTTP-Protokolle wissen und GET ist eine Request in diesem Protokoll, da sagen Sie, bitte lies doch jetzt diese Resource, das ist im Prinzip eine Dateiadresse auf diesem Server, den Sie hier oben mit dem Handle angesprochen haben. Und dann geht man hier unten noch das Protokoll an. Das ist etwas altertümlich, HTTP 1.0. Normalerweise sind wir schon bei späteren Protokollen, aber das 1.0 funktioniert wunderbar. Und dann lesen wir den gesamten Inhalt von diesem Handle, nachdem wir es geschrieben haben, und erwarten da natürlich, dass dann der Server uns den Inhalt dieser Resource auf den Handle geschrieben hat. Und dann geben wir diesen Inhalt aus auf Standard.io. Das heißt, es ist eine Verbindung zum Netzwerk, wo ich was lese und das Gelesene auf Standard.io mit PutStringLine ausgebe, und das war es auch schon. Das heißt, die Funktion habe ich jetzt nicht in eine Schleife verpackt, die liest einfach einmal was von einem Host, liest sie eine bestimmte Resource, eine gewisse Datei unter diesem Host. Und das können wir uns auch mal angucken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil vorhin das mit dem Internet nicht so tut. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Run Haskell wget.hs. Okay, Host. Fragen wir doch mal den Host fp.in.tum.de. Und ja, und jetzt hängt es schon. Und das liegt irgendwie daran, dass ich hier keinen Zugang zum Internet habe. Das sieht zwar so aus, als ob ich in Eduro. Ah! Okay, Resource, jetzt hat er mich gefragt. Also, Resource, welches wollen wir einfach mal slash lesen? Das oberste, was es da zu sehen gibt. Ja, und jetzt scheinen wir trotzdem ein Problem zu kriegen. Ah, irgendwie muss ich immer da oben. Das ist nicht so ganz klar, was da genau passiert. Aber jedenfalls ist das hier die Ausgabe. Hier oben, das war unsere Eingabe. Wir haben gesagt, wir wollen von dem Server lesen. Welche Ressource? Wir wollen slash lesen. Und das ist jetzt die Ausgabe, die unser Programm gemacht hat. Das hat also einfach auf dem Standard.io das ausgegeben, was es zurückgekriegt hat von dem Server. Kann das jemand interpretieren, was der Server gesagt hat? Ja? Genau, das ist so ein Redirect, und das hat gesagt, die Location, die du eigentlich willst, ist die hier. Das heißt, der Host ist ein anderer, und das ist eine spezielle Datei unter dieser Adresse. Und das können wir mal probieren, ob wir das... wenn wir Glück haben, können wir... Ja, okay, machen wir mal. Machen wir das nochmal. Host jetzt eben hier... www.21intum.de. Okay. Jetzt muss ich wieder da oben. Also, das ist schon absurd. Jetzt will ich das haben, was unter, ich vermute mal, ich muss slash angeben, Teaching Info 2, Wintersemester 14/15 steht. Passiert wieder nichts. Okay. Ja. Und jetzt, sehen Sie eben hier den Inhalt der HTML-Datei, den Sie auch zu sehen bekommen, wenn Sie auf fp.in.tum.de gehen. Die wollen wir uns natürlich nicht genau angucken, aber das ist schon das, was Sie da auch sehen. Und in Wirklichkeit, was passiert, wenn Sie sich mit fp.in.tum.de verbinden, dann verbinden Sie erst mit dieser Adresse, merkt, da gibt es dieses Redirect, und verbindet sich dann mit der richtigen Adresse, und das sehen Sie dann auch oben in Ihrem Browser, dass dann die längere Adresse www.21 irgendwas auftaucht. Das heißt, Sie können eben auch in Haskell ganz normale Internetprogrammierung machen. Fragen? Ach, wie schön klar ist das alles. Dann können wir damit auch die IO-File-Netzwerkprogrammierung abschließen. Sie können das Ganze nochmal nachlesen in großem Detail unter diesen beiden URLs. Und für die Aufgaben werden Sie aber nicht mehr brauchen, als das tatsächlich auf diesen Folien zu finden ist. Ja. Damit kommen wir zu einem Teil der Sprache, den ich bis jetzt nur sehr, ja, eigentlich in der Vorlesung gar nicht behandelt habe und in den Übungen, wo das kam, so ein bisschen nebenbei dran. Aber jetzt sollten wir tatsächlich mal was sagen, wie ja die Konstrukte tatsächlich aussehen. Das heißt, das Modulsystem von Haskell und den Begriff der abstrakten Datentypen. Erstmal Module. Wofür ist das gut? Was ist es? Module sind ja wie auch in anderen Programmiersprachen eben Kollektionen von Funktionen, Typen, Haskell-Typklassen etc. Definitionen. Also alles, was Sie eben in Haskell-Programm reinschreiben können, das können Sie auch in Modulen zu Paketen zusammenfassen. Was ist der Sinn von Modulen? Naja, Sie wollen Dinge zusammengruppieren, die zusammengehören. Sie wollen Interfaces schaffen, das heißt, Sie wollen die Dinge, die Sie exportieren wollen, explizit auszeichnen. Sie wollen Dinge aufteilen, sodass verschiedene Gruppen an verschiedenen Modulen arbeiten können. Ganz wichtig natürlich auch, Sie wollen den Namensraum ein bisschen kontrollieren können. Das heißt, dass Sie unter Umständen auf Funktionen nicht einfach mit dem Namen der Funktion zugreifen, sondern dass Sie eben dann explizit Modulname-Punkt-Funktionen benutzen müssen. Und ganz wichtig ist eben Information Hiding, dass Sie die Module benutzen können als eine Möglichkeit, die Implementierung zu verstecken vor den Benutzern, indem Sie eben nicht alles exportieren, sondern nur ganz selektiv Dinge exportieren. Und im GHC ist die Idee, dass ein Modul pro Datei, also Sie können in eine Datei nicht mehrere Module reinschreiben. Und die Empfehlung ist, wenn Sie eine Datei, wenn Sie ein Modul des Namens M in einer Datei haben, dann sollte die Datei den Namen m.hs tragen. Das ist nicht zwingend, aber das ist eine gute Konvention, um nicht zusätzlich Verwirrung zu stiften. Wie sehen Module aus? Bis jetzt haben Sie Dinge importiert, aber Sie haben eigentlich meist keine eigenen Module geschrieben. Wenn man ein eigenes Modul schreibt, dann kommt der eben mit dem Modul-Header, Modul, dann kommt der Modulname, dann kommt Where und dann kommt eben der Gesamtinhalt des Moduls. Und wichtig, genauso wie Typen und Konstruktoren, müssen Modulnamen mit Großbuchstaben anfangen. Und dann müssen alle Definitionen in dem Modul in derselben Spalte wie das Modul-Schlüsselwort starten. Naja, normalerweise lässt man das in Spalte 1 starten und alles startet in Spalte 1. Und wenn Sie nichts weitermachen, dann wird per Default alles aus dem Modul exportiert, was Sie in dem Modul definieren. Das ist unter Umständen zu viel und wie man das einschränken kann, sehen wir gleich. Selektiver Export, da schreiben Sie hinter das Modul dahinter, was Sie aus dem Modul exportieren wollen. Einfach in Klammern und Sie müssen einfach nur die Namen angeben. Das System wird schon wissen, ob es ein Typ oder eine Funktion ist, weil die Typen eben mit Großbuchstaben anfangen, die Funktionen mit Kleinbuchstaben. Und das exportiert dann wirklich nur T, F, und was Sie sonst noch im Punkt, Punkt, Punkt haben. Und alle weiteren Dinge, die in dem Modul drinstehen, sind für den Benutzer aus nicht verfügbar. Wenn Sie Datentypen exportieren wollen, dann wird es etwas spezieller. Wenn Sie also schreiben Modul M, Exportliste T, und innen in dem Modul haben Sie einen Datentyp T definiert, was passiert dann? Was wird exportiert? Dann wird wirklich nur der Datentyp T, also der Name T, exportiert, aber keiner von den Konstruktoren. Das haben wir zum Beispiel gesehen als Beispiel. Data Socket ist zum Beispiel. Das ist irgendein Modul definiert und das ist ein Datentyp und es wird aber nur der Name Socket nach außen exportiert und nicht die Konstruktoren des Datentyps, weil sie die nicht brauchen. Die sind nur für interne Verwendungen notwendig. Wohingegen bei diesem Port-ID, da wurde offensichtlich noch mehr exportiert, da konnte man nämlich auch die Port-Number zugreifen, also diese Konstruktor-Port-Number. Das heißt, standardmäßig, wenn Sie einen Datentyp exportieren, dann sind die Konstruktoren weiterhin versteckt. Wenn Sie die Konstruktoren mit exportieren wollen oder zumindest einen Teil der Konstruktoren mit exportieren wollen, dann müssen Sie das explizit machen. Dann schreiben Sie hinter den Typ T, also in die Exportliste von M, dann kommt der Typ T und dann sagen Sie, aber von T will ich auch noch gewisse Konstruktoren exportieren, nämlich zum Beispiel C und D. Das exportiert dann eben C, den Typ T und die Konstruktoren C, D und was auch immer, welche Konstruktoren Sie da noch erwähnt haben. Als Kurzform, wenn Sie alle Konstruktoren exportieren wollen, dann schreiben Sie Modul M, Sie exportieren T und in Klammern wirklich Punkt, Punkt. Das heißt, dieses Punkt, Punkt ist nicht mein übliches Punkt, Punkt, wie hier oben, wo halt dann irgendwas stehen kann, also irgendeine weitere Liste von Konstruktoren, sondern das Punkt, Punkt ist wirklich ein Punkt und noch ein Punkt. Und das ist einfach Haskell-Syntax sozusagen, bitte exportiere alle Konstruktoren. Also damit T und alle Konstruktoren exportiert. Frage, warum kann ich nicht einfach das hier schreiben? Modul M, T, C, D. Ich weiß ja, den Typ T exportieren und ich muss wie die Konstruktoren C und D exportieren. Warum muss ich diese komplizierte Schreibweise wieder oben wählen, wo ich diese Konstruktoren noch in Klammern hinter den Typ selbst schreibe, statt sie einfach in die ganz normale Exportliste aufzunehmen? Warum hat man dieses, warum ist das Rote verboten oder genau gesagt, wenn Sie das Rote hinschreiben, dann wird der Haskell-Compiler sich beschweren und wird irgendwas über C und D sagen. Und das hat was mit der lexikalischen Syntax von Namen zu tun. Ja? Genau. Das ist der Punkt. Die Groß- und Kleinschreibung unterscheidet normalerweise die Typen von anderen Funktionen. Das heißt, wenn Sie in die Exportliste einen Großbuchstaben reinschreiben, dann wird der Haskell-Compiler sagen, oh, das ist ein Typ. Und dann wird er sagen, den Typ C und den Typ D kenne ich gar nicht. Das heißt, daher braucht man diese Spezialschreibweise, um Konstruktoren zu exportieren, damit man sie einfach von der syntaktisch unterscheiden kann von dem Export von Typen. Und es könnte ja durchaus sein, dass Sie in dem Modul sowohl einen Konstruktor eines Datentyps haben, der C heißt, als auch einen Typ haben, der C heißt. Wir hatten im vorherigen Beispiel, Port Number war sowohl ein Konstruktor eines Datentyps als auch ein Typ. Das heißt, um die Ambiguität zu vermeiden, hat man eben diese ganz spezielle Syntax hier oben für den Datentyp-Konstruktor-Export erfunden. Das ist also wirklich was, was jetzt nichts mehr mit funktionaler Programmierung an sich zu tun hat, sondern extrem Haskell-spezifisch ist, aber was man durchaus wissen sollte, wenn man mit Haskell arbeitet. Ja. Weitere Dinge zu exporten. Default-mäßig wird wirklich nur das exportiert, was Sie explizit in die Exportliste schreiben und nicht Dinge, die vielleicht in irgendwelchen anderen Modulen drinstehen, die Sie auch importieren. Das heißt, wenn Sie sowas machen, Modul B, where import Modul A, dann wird eben per Default werden zwar die Dinge in B exportiert, aber nicht die Dinge in A. Und wenn Sie jetzt eben hier in A eine Funktion F hätten, also B ist die links ist das Modul B, was A importiert, rechts ist das Modul A, was eine Funktion F definiert, und dann wird eben B nicht die Funktion F exportieren, wohingegen B trotzdem alle Funktionen exportieren wird, die in B selbst definiert worden sind. Es sei denn, Sie schreiben diese Namen direkt in die Exportliste. Das heißt, Sie können natürlich schreiben Modul B und B exportiert die Funktion F dann ist es egal, wo die Funktion f herkommt, ob die Funktion f jetzt in dem Modul selbst definiert wurde oder ob die Funktion f aus irgendeinem importierten Modul stammt. Es wird dann f exportiert. Wenn das ein bisschen nervig ist, wenn Sie also mehr Dinge auf einmal exportieren wollen, dann können Sie auch ein gesamtes Modul exportieren. Sie können also auch schreiben Modul B und in die Exportliste Modul A reinschreiben. Das heißt, hier an der Stelle konnte man jetzt die lexikalische Syntax nicht mehr verwenden, um irgendwas zu unterscheiden, da Modulnamen auch großbuchstabig sind. Da schreibt man jetzt explizit in die Exportliste Modul A mit rein. Und das heißt eben, dass das gesamte Modul A, also alles, was das Modul A exportiert, wird jetzt auch vom Modul B exportiert. Das war also Export und selektiver Export. Das Ganze gibt es auch nochmal auf der Importseite, dass Sie entweder alles oder auch nur selektiv manche Sachen importieren können. Wenn Sie per Default Import irgendein Modul machen, dann wird alles aus dem Modul dann wird all das aus dem Modul importiert, was das Modul exportiert. Also wenn Sie schreiben Modul B, where import A, dann kriegen Sie eben alles, was A sichtbar macht, kriegen Sie dann zu sehen. Wenn Sie also Modul A, where FG schreiben, dann haben ja das Modul A keinen selektiven Export. Das heißt, Modul A exportiert sowohl F als auch G. Das heißt, in Modul B, wenn Sie import A machen, kriegen Sie sowohl F als auch G zu sehen. B importiert F und G. Es sei denn, ich sage bei dem Import spezifisch, was ich importieren will, genau wie ich spezifisch sagen kann, was ich exportieren will, dann kann ich eben auch noch hinter das Import eine Liste schreiben und sagen, ich importiere A, aber aus A nur die Dinge, die explizit jetzt in der Liste genannt werden, nämlich hier zum Beispiel, ich importiere nur das F aus dem A. Und dann wird eben das G in dem Rest von Modul B nicht sichtbar sein, wohingegen A sichtbar ist. Sie können auch sagen, ich will bestimmte Dinge nicht importieren. Dann können Sie das mit einem Heiligen machen. Das ist also gerade das Duale. Sie können entweder sagen, Import A, bitte nur F, oder Import A aber nicht die folgenden Dinge. Und in dem Fall gerade das G. Also es könnten auch noch mehr Dinge sein. Qualifizierte Namen. Bis jetzt hatten wir entweder Dinge importiert oder nicht importiert. Man kann aber Dinge auch qualifiziert importieren. Und das ist durchaus hilfreich, denn wenn Sie solche Programme sehen, die importieren erst A, dann B, dann C und dann kommt irgendwann eine Funktion F. Und dann ist natürlich die Frage für den Leser, wo kam denn bitte das F nochmal her? Und um dem Leser das Lesen der Programme etwas zu erleichtern, sollte man versuchen, eben auch zumindest bei Dingen, die nicht jedem bekannt sind, also das weiß ich, irgendwelche Standard-IO-Funktionen will man vielleicht nicht jedes Mal qualifizieren, aber eine Funktion F, die irgendwas sehr Spezielles ist und wo der Leser vielleicht nicht weiß, wo kommt die denn jetzt her, sollte man sie qualifizieren. Das heißt, es wäre schön, wenn dann nicht einfach F stände, sondern A.F. Und dann weiß ich sofort, ach ja, wenn ich das F wissen will, wo das herkommt, dann gucke ich in Modul A rein. Kann man machen, und zwar indem ich explizit bei dem Import dazu schreibe Import Qualified A und dann bedeutet das, dass eben alles, was ich aus A importiere, wenn ich es benutze, muss ich es mit dem langen Namen A. Benutzen. Ich muss also immer A.F schreiben. Soweit, so gut. Aber das kann dazu führen, weil man ja, also das ist hier ein sehr schön simples Beispiel, da heißen die Module A, B, C, aber oft haben die Module extrem lange Namen und dann will man die natürlich nicht, diese extrem langen Namen, irgendwo im Quelltext weiter unten immer wieder reproduzieren müssen. A.F ist okay, aber abcdefg.h ist nicht so toll. Das heißt, es gibt Möglichkeiten beim Import den Modulen auch neue Namen zu geben und damit kürzere Namen. Das heißt, ich kann schreiben, ja, eben import totally awesome module und dann muss ich aber eben schreiben totally awesome module.f, was ein bisschen lang werden kann. Und deswegen gibt es die lesbarere Version und die sagt, import qualified totally awesome module as TAM. Das heißt, das ist hier neu da hinten. Die haben gesagt, importiere bitte das Modul. Alles, was in dem Modul drin ist, muss qualifiziert benutzt werden. Das führt hier oben dazu diesen langen Namen. Und dann sagen sie aber bitte, importiere das als mit dem Kurznamen, dem lokalen kurzen Namen TAM. Und dann können Sie eben da unten schreiben TAM.f und müssen nicht totally awesome module.f schreiben. Und das ist durchaus eine vernünftige Konvention, um eben Dinge, Sie importieren ja meistens doch selektiv nur eine begrenzte Anzahl von Modulen, denen können Sie schöne kurze Namen geben und dann können Sie intern im Programm zu den, mit den kurzen Modulnamen arbeiten. Das sind die wichtigsten Dinge. Mehr möchte ich hier auch nicht über das heißt Modulsystem sagen. Ja? Die Frage ist, ob man hier mit den Elementen ein welches Problem umgehen kann. Es kann nicht sein, dass Sie einmal die Frage ist, wenn Sie jetzt zwei Module importieren, die beide eine Funktion S definieren, ja? Dann brauchen wir allein nur das Qualified. Das Qualified hilft dann, aber dann müssen Sie sogar A.S und B.S schreiben, aber selbst wenn Sie, also das ist kein wirkliches Problem, weil Sie selbst wenn Sie gar nichts schreiben. Ja? Falscher Knopf. Gehen wir mal hier zu der Situation zurück. Sie können, auch wenn Sie nichts geschrieben haben, wenn Sie einfach nur Import A, B, C schreiben und sowohl in A als auch in B selbst drin, dann können Sie immer A.S und B.S schreiben. Es ist nur in dem Moment, wo Sie S schreiben, da ist es dann nicht mehr so klar, welches S Sie meinen. Und dann bin ich auch nicht sicher, was der erste Kompiler nimmt. Ich vermute, dass er das zweite S nimmt, aber es kann auch sein, dass er dann das nächste und sagt, es gibt mehrere S. Ja, das ist gut. Also wenn Sie so ein Namensclash haben, dann wird der Haskell-Compiler wohl offensichtlich sagen, da ist ein Namensclash, Sie müssen genau sagen, welches F Sie meinen, das aus A oder das aus B. Und das hier, dieses Qualified, Import Qualified, das verpflichtet Sie nur, alles qualifiziert zu machen. Das heißt, es ist sozusagen eine Möglichkeit, sich selbst ein paar Regeln zu geben, damit Sie dann nicht unten doch wieder drauf verfallen, immer nur F und G zu schreiben, sondern dann wirklich gezwungen werden, A.F und G.F zu schreiben. Und das Umbenennen, das ist wirklich nur dazu da, damit Sie diese qualifizierten Namen verkürzen können. Aber die Tatsache, dass eben Namen, dass die Mehrdeutigkeit von Namen durch die Qualifizierung aufgehoben werden kann, das ist völlig unabhängig davon, ob Sie oder ob Sie nicht qualified schreiben. Weitere Fragen? Gut, dann kommt jetzt ein Thema, für das wir aber heute keine Zeit mehr haben. Ich will nur kurz sagen, worum es da geht. Es geht eben darum, dass man Typen abstrakt implementiert, sodass der Benutzer nicht mehr sieht, wie die Implementierung ist. Und dann ist die Frage, was muss man über solche Typen nachweisen, damit man weiß, dass es korrekte Implementierungen sind. Aber das verschiebe ich auf nächsten Freitag.